Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder mit Christian Kamlott. Tag Christian.
Hi Henrik.
Ist die Jugend pragmatischer geworden? Also die Europawahl ist jetzt ja vor kurzem gelaufen und ich weiß ja, so ein bisschen hat man das Gefühl, dass die Jugend nicht so gewählt hat, wie man das vielleicht hat glauben wollen. Und du lachst schon. Tickt die doch anders, als man so denkt, noch sind wir keine alten weißen Männer, aber bei uns geht es ja auch so langsam in die Richtung. Tickt die Jugend pragmatisch oder tickt die komisch?
Also was meinst du mit pragmatisch, um das nochmal ein bisschen tiefer...
Ja, also man wird ja erwarten, oder so war es jetzt auch bei der letzten Europawahl, dass die Grünen eine attraktive Partei sind für die
jungen Leute.
So, und jetzt beobachten wir, dass die AfD plötzlich sehr attraktiv ist und die Grünen massiv verloren haben, wenn man immer so die größeren Parteien aus dem Bundestag nimmt. Und jetzt stellt sich die Frage, wo kommt dieser Sinneswandel her? Haben sich die Parteien verändert oder hat sich die Jugend verändert? Haben sich beide verändert?
Also ich glaube, das ist ein Blumenstrauß von Gründen, die dazu geführt haben. Und ich finde es ein ganz spannendes Thema. Logischerweise war ich auch ein bisschen überrascht, als ich vor ein paar Tagen am Sonntagabend die Wahlergebnisse verfolgt habe und dann halt auch die Statistiken angeschaut habe, welche Alterskohorte wählt da eigentlich wie, habe ich auch gestutzt ein bisschen. Und habe daraufhin auch mit Studis von uns gesprochen, einfach weil es mich interessiert und weil es natürlich spannend ist, das mal aus erster Hand zu hören und nicht von der Tagesschau oder so, sondern
genau. Also,
einen Eindruck einzusammeln.
Ja, das ist ganz spannend, denn also du gibst ja das richtige Stichwort, also die Tagesschau oder Infatest DIMAP hat ja dann auch noch eine Befragung durchgeführt und diese klassischen Themen, die wir noch vor einigen Jahren hatten, also ich sag mal Umweltschutz, Klimaschutz, die sind so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, was ja dann auch ja, vielleicht so ein kleines Standortproblem für uns am Umweltcampus ist. Wir beobachten das ja tatsächlich schon seit einiger Zeit, dass das Interesse in den Umwelt- und Energietechnik-Studiengängen zurückgeht. Kann man sagen, das liegt an der Demografie, weniger Abiturientinnen und Abiturienten. Aber scheinbar ist es auch so, dass diese Themen einfach, also weniger wichtig werden, andere Themen wichtiger geworden sind. Das ist, wie du sagst, es ist wahrscheinlich ein Blumenstrauß, der sich jetzt mal an einem Punkt sehr deutlich zeigt, nämlich dieser Europawahl. Ja. Und dann so ein paar kleinere Schockwellen aussendet.
Also lass uns mal Stück für Stück durchgehen.
Ja.
Ich glaube zuerst das Allereinfachste, das können wir schnell abarbeiten. Ich glaube unter anderem sind die eher außenseitigen Parteien, also an den Rändern befindlichen Parteien, allein deshalb gut angekommen, weil sie halt einfach ein besseres Marketing in den sozialen Medien machen. Das ist super simpel. Ja. AfD macht wahrscheinlich das beste Marketing in Instagram und Co., weil die da wahrscheinlich ein paar Profis hingesetzt haben, die Sprache der Jugendlichen womöglich ein bisschen besser aufgreifen können und auch ein bisschen mehr Sensibilität für Themen von zumindest mal einer Gruppe von Jugendlichen haben und in einer ganz anderen Tonalität auch machen. Das muss man sich mal angucken, das ist wirklich spannend. Mhm. Die großen Konservativen oder nicht Konservativen, aber die großen etablierten Parteien auf den sozialen Medien interagieren und wie das die AfD beispielsweise macht. Da wundert mich gar nicht, dass da ein paar Jugendliche sich natürlich angesprochen fühlen. Also das Marketing-Thema haken dran, das ist, glaube ich.
Ja, also um das mal mit Zahlen zu untermauern, ich bin ja immer der Zahlen-Guy hier in unserer Runde. Also bei der Europawahl. Bei den unter 25-Jährigen stärkste Partei in Anführungszeichen waren die anderen. Ne? Also das ist dann, also Volt ist da zum Beispiel, glaube ich, zu nennen. Mhm. Die waren jetzt ja auch recht erfolgreich. Und dann halt viele Kleinstparteien, die dann offensichtlich die die Jugend angesprochen haben. Platz 2 die Union, also CDU, CSU, mhm, mit 17%. Und dann Platz 3 die AfD mit 16%.
Ja. Ja. Also das ist gleich
auf, was du sagst. Ne? Also die sind auf gleicher Höhe. Ja. Und das ist jetzt ja im rechtskonservativen Bereich und die AfD in Teilen auch in rechtsextremen Bereichen. Das, aber wie du sagst, das ist auch da sicherlich eine Gemengelage, dass jetzt sicherlich nicht die Themen alleine attraktiv sind, sondern einfach, wie sie
genau
Ansprache machen.
Richtig.
Und das kann die Union, das glaube ich, auch nicht so gut.
Nee. Völlig richtig, hast du recht. Aber ich wollte ja auch nur sagen, das ist sicherlich ein Treiber gewesen für diese große Differenz zu anderen Parteien. Aber ich glaube, man darf nicht davor die Augen verschließen, dass es sicherlich auch Themen waren, die eine Rolle spielen. Ich habe mich mit Studis unterhalten, aber dadurch, dass ich ein Kind in der Alterskohorte habe, habe ich auch mich mit denen hier unterhalten, mit den Kumpels von meinem Sohn, einfach um mal ein bisschen zu verstehen, wie die ticken und was die denken. Das ist super spannend. Und eine ganz interessante Erkenntnis, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz, das ist jetzt nicht uninteressant geworden. Das ist nicht der Effekt gewesen, 2019, da war gerade Fridays for Future Hochzeit und deswegen haben wir alle grün gewählt. Ich glaube schon, dass der jungen Generation dieses Thema extrem wichtig ist. Ich glaube aber, es ist ein Stück weit Mainstream geworden. Das ist jetzt keine Besonderheit mehr. Das ist auf der Tagesordnung. Und sicherlich war am Anfang dieser ganzen Initiative, also ich denke jetzt zum Beispiel an Fridays for Future und was alles daraus hervorgegangen ist, natürlich auch Aufmerksamkeit zu erzeugen und darauf hinzuweisen, dass das eine große Rolle spielt für die heranwachsende Generation. Aber glücklicherweise ist es ja jetzt auch im Fokus. Ja? Mhm. Wir befinden uns ja schon in einem Transformationsprozess und das ist relativ weit oben, wenn nicht sogar ganz oben auf der Agenda, von ganz, ganz vielen Organisationen und Initiativen. Insofern ist doch super. Ja, das, was jahrelang sozusagen versucht wurde, an Aufmerksamkeit zu erzeugen, hat ja auf eine gewisse Weise gefruchtet und jetzt ist das Thema präsent und da. Super, können wir uns alle freuen, einen Haken dran machen. Und das schließt jetzt auch so ein bisschen zum Kreis zu der super wichtigen Frage, die du eben so ein bisschen am Rand gestellt hast. Haben wir womöglich ein bisschen ein Image- oder Strategieproblem am Umweltcampus? Da sage ich, ja, natürlich, das ist für mich ganz klar. Der Umweltcampus hat vor knapp 30 Jahren angefangen als Umweltcampus und damals war das ein super innovatives, wirklich sehr, sehr spezielles Thema. Damals war das tatsächlich noch eine Nische und was Besonderes. Und ganz ehrlich, das ist es heute einfach nicht mehr. Jedem Unternehmen würde man erklären, hör mal zu, du musst mal wieder ein bisschen deinen Innovationsmotor anwerfen und du musst Themen bei einem Unternehmen womöglich Produkte finden, die sich mitverändern mit der Welt sozusagen und die immer frisch und aktuell bleiben. Und da würde ich ein Fragezeichen dran machen, ob uns das in ausreichendem Maß gelingt. Sicherlich haben rückgängige Studierendenzahlen auch was mit Demografie zu tun. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass es viele junge Leute gibt, die zum Beispiel nachhaltige Betriebswirtschaft oder Betriebswirtschaft mit Nachhaltigkeitsaspekten studieren möchten. Und das betrifft die anderen Studiengänge ja gleichermaßen. Die finden das heute eben nicht mehr nur an einer Handvoll Hochschulen, sondern das findet man heute im Prinzip an jeder Hochschule. Ich kenne nicht viele Curricula, wo das völlig ignoriert wird bis heute. Das ist halt einfach ein bisschen Normalität geworden. Und ganz ehrlich, das ist ja auch gut so und richtig so. Und da muss man jetzt auch die Effekte aushalten, nämlich, dass man eben kein Spezial-Nischenanbieter mehr ist, der sich damit auszeichnet und dadurch natürlich auch eine bestimmte Klientel anzieht. Sicherlich funktioniert das noch ein bisschen, aber logischerweise nicht mehr so gut wie vor kurzem. Das finde ich einen ganz normalen Effekt. Der aber bei allem Respekt und bei allem Verständnis für die Zahlen, die wir da zu verkraften haben, der ja von oben betrachtet gut ist. Ich finde es eher gut, dass das Thema Nachhaltigkeit eben inzwischen in nahezu jedem betriebswirtschaftlichen Studiengang verankert ist. Das ist doch toll. Dafür haben wir uns doch alle eingesetzt. Kann man doch einen Haken dran machen.
Genau. Es läuft. Es ist in jedem Studiengang drin. Egal, ob technisch oder betriebswirtschaftlich. Ich habe jetzt hier noch eine Studie von der Bertelsmann Stiftung rausgesucht, gerade weil ich auch hier mich gefragt habe. Also, ich bin jetzt als Studiensleiter erneuerbare Energien. Frage ich mich natürlich, wie kann ich Studierende gewinnen und für das Thema begeistern? Und wenn man dann den Austausch sucht mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die auch dann an den deutschen Universitäten oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften dann für diese Studiengänge verantwortlich sind, stellen wir alle fest, die Studienzahlen gehen zurück im Bereich der Energietechnik oder Umwelttechnik. Und ist nicht so ganz klar, woran das liegt, dass es bundesweit so ist. Du hast das jetzt gerade angesprochen, das Thema ist präsent, ist es nämlich auch, denn die Bertelsmann Stiftung, die machen dann immer eine repräsentative Umfrage von jungen Menschen, und zwar Jugendliche, fragen die 500 Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren in Deutschland. Das machen die jährlich. Und das Thema Klimawandel hat sich jetzt, also ist ein wichtiges Thema. 13% sagen jetzt, das ist nicht wichtig. Und der Rest sagt, das ist wichtig oder sehr wichtig.
Ja.
Also das ist einfach präsent. Und da haben wir jetzt auch von 22 auf 23 die Zahlen gar nicht verändert. Interessanterweise, die größten Sorgen haben die jungen Menschen einmal bei Tod eines Familienangehörigen. Finde ich ganz interessant, dass das die jungen Menschen also, dass sie darüber nachdenken. Und bedingt jetzt durch den Ukraine-Krieg, dass wir auch als Deutschland, Bundesrepublik Deutschland in einen Krieg gezogen werden könnten. Und dann drittwichtigstes ist, dass ich meine Schule, mein Studium oder meine Ausbildung nicht erfolgreich abschließe. Also diese Zukunftsängste. Interessant auf der anderen Seite, also die Stimmung, wie fühlt man sich selber und wie sieht man seine persönliche Zukunft in 3 Jahren? Auch das finde ich eine ganz interessante Frage. Sie haben gefragt, wie siehst du deine persönliche Zukunft in 3 Jahren? Schlechter als heute? Gleich oder besser als heute? Da sagen 52%, meine persönliche Zukunft ist in 3 Jahren besser als heute. Klar, wenn ich nämlich eine Ausbildung mache, wird es mir danach wahrscheinlich besser gehen. Die jungen Leute sagen aber, 38%, Deutschland wird es in 3 Jahren schlechter gehen als heute. Ja. Henrik, also die genau sind da schon sensibel. Ne? Man sagt ja immer, ach, die sind alle unpolitisch und interessieren sich sowieso nicht und informieren sich nur über TikTok und ansonsten gucken die auch immer nur so Kurzvideos. Wir haben ja schon mal dieses Generationenproblem gesprochen. Das ist so der klassische Vorwurf, der aber gar nicht haltbar ist. Die jungen Menschen haben ein sehr gutes Gefühl, sie kommunizieren es halt nur anders.
Genau.
Und ich glaube, also, das kriegt dann, so eine etablierte Partei kriegt das nicht aufgenommen, um zu sagen, pass mal auf, und wir haben die Lösung, weil die ja dann auch nicht so haben. Machen wir uns da bitte auch nichts vor. Ne?
Und genau das ist das Problem. Du nimmst es vorweg. Das hätte ich nämlich gesagt, auch nochmal mit Blick auf den Wahlausgang und auch mit Blick auf, weil ich neugierig und natürlich auch überrascht war. Ich habe mit 5 jungen Kerlen hier gesessen, ja, 19 und 20. Und hab mit denen erzählt bei einer Flasche Bier und das hat, mich interessiert das wahnsinnig. Seid mal ganz offen, wie tickt ihr? Die haben ganz andere Sorgen. Das Thema Klimawandel und so, das ist präsent, aber nicht mehr auf Platz 1. Die haben andere Themen auf Platz 1. Die haben ja gesagt, hör mal zu, für uns ist allen ist klar, wir werden nie dieses Leben führen können, das unsere Elterngeneration geführt hat, wenn das hier alles so weitergeht. Das heißt, denen ist klar, dass sich unser Land jetzt gerade auf einem Abstiegsszenario befindet. Und davor haben die Angst. Und die sagen, wir haben keine politischen Entscheidungsträger, die uns da einen Weg zeigen, wie das verhindert werden kann oder wie dieser Wohlstand erhalten werden kann. Was ich super spannend fand. Und daher kommt womöglich auch das, was wir dann vielleicht ein bisschen vorschnell und flapsig als Ausländerhass oder so bezeichnen wollen. Ja? Aber die haben gesagt, hör mal zu, man kann heutzutage nicht mehr ohne Angst abends in einen Club und dann durch die Innenstadt nach Hause gehen oder mit der Straßenbahn fahren. Das ist unmöglich. Von den 5, die da saßen, haben 2 schon selber erlebt, wie sie von irgendwelchen marodierenden Truppen, in beiden Fällen auch noch mit Migrationshintergründen, verkloppt wurden. Und die haben gesagt, okay. Christian, davor haben wir Angst. Das sind unsere Ängste. Und wir sehen überhaupt gar nicht, wie die Politik auf sowas reagiert. Das ist überhaupt gar nicht präsent. Was sie aber sehen, ist, dass die Politik sich mit irgendwelchen Themen auseinandersetzt und in den Mittelpunkt stellt, die für die Jugendlichen gar nicht so relevant sind. Der eine hat gesagt, ich kann dieses ganze Zeugs um LGBTQ gar nicht mehr hören. Sollen doch die Leute machen, was sie wollen, aber ich will nicht sehen, dass sich unsere Politiker mit sowas beschäftigen. Wir haben wirklich andere Themen, mit denen wir uns beschäftigen sollen. Und das ist so aus denen rausgepurzelt. Und das fand ich spannend. Und dann habe ich auch verstanden, wieso die Wahlen so ausgehen, wie sie sind und warum die jungen Leute so politikverdrossen sind, wie sie sind.
Weil die vor allem ganz kurz, weil das ja auch sonst quasi off-micro so ein bisschen diskutieren. Dein Sohn und auch wahrscheinlich sein Umfeld ist ja hoch international unterwegs. Da können wir sagen, guck mal da sind jetzt hier so Professorenkinder, die jetzt da so ganz plumpe Parolen kloppen. Das ist es ja überhaupt gar nicht. Ne? Also das muss man, glaube ich, jetzt in dem Zusammenhang, glaube ich, nochmal ganz klar einordnen, wie so ein Eindruck oder solche Erlebnisse entstehen. Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden in den 80ern. Auch das waren andere Verhältnisse. Kann man auch mit heute überhaupt nicht vergleichen. Und die damals den Migrationshintergrund haben, also ich sag mal, die zweite Generation oder die zweite Generation der türkischen Gastarbeiter, die wir im Ruhrgebiet hatten, die ja heute alle, quasi alle deutsche Staatsbürger sind.
Ja, alle voll integriert.
Voll integriert. Das ist ganz normal. Die stellen sich ja auch dann in den Kommunalparlamenten dann auch schon zur Wahl und wollen ja die Gesellschaft mitgestalten, weil die auch selber sehen. Also wir wollen eine Umgebung haben, in der sich alle sicher fühlen im Rahmen des interkulturellen Austausches, der halt auch mal knallt. Und da gibt es halt Regionen, wo es halt mehr knallt. Und Bahnhofsviertel Frankfurt ist jetzt auch kein Ort, wo man unnötigerweise nachts langlaufen sollte. Aber die hast du halt überall, das ist so, das hast du auch nicht nur in Deutschland, das hast du auch in anderen Städten dieser Welt. Obwohl ja trotzdem wir in einem sehr sicheren Land leben. Also es ist ja, ich glaube, auch da muss man aufpassen, dass man da Einzelereignisse nicht überspitzt. Ne, deswegen, das ist, aber das finde ich, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen, dass ja dein Sohn wirklich in einem sehr, sehr internationalen und kulturell breiten Umfeld groß wird und das natürlich dann erlebt. Ne?
Genau. Also das fand ich super spannend, das hat mir echt Augen geöffnet und dann habe ich auch verstanden, wie sowas zusammenkommt. Ich habe auch mit unseren Studis, ich habe von einer großen Vorlesung gesagt, so Leute, heute müssen wir mal einen Exkurs machen, ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie ihr das so seht. Was haltet ihr, bei unserem Campus ist ja wirklich ein sichtbar hoher Ausländeranteil inzwischen, ja, es ist ja wirklich wesentlich bunter geworden am Campus. Und wir beide wissen, das wird ja auch nicht von allen nur gutiert. Ja? Dann habe ich mal gefragt, wie seht denn ihr das? Findet ihr das gut oder nicht? Und da habe ich mich wirklich gefreut, weil es kam unisono. Ja? Viele wollten was sagen und haben sich da gemeldet und haben gesagt, nein, wir finden das super. Wir wollen sogar gern mehr mit denen zu tun haben. Es ergibt sich schon so, dass die Ausländer, so die ausländischen Studenten irgendwie so eine internationale Gruppe bilden, während viele Deutsche eben eine deutsche Gruppe bilden. Das mischt sich noch nicht so ganz perfekt. Und die haben gesagt, ja, wir wollen uns gern noch mehr mischen mit denen. Und viele haben auch, und das zeigt mir eigentlich, wie offen und weitsichtig die alle sind. Viele haben auch gesagt, die Welt ist global und wird noch viel globaler werden. Und deswegen ist es doch top, wenn man an der Hochschule gleich diese Kultur sozusagen miterfährt, eben Englisch sprechen oder überhaupt sich mit anderen Kulturen und anderen Herangehensweisen auseinanderzusetzen. Das merken wir ja auch in den Vorlesungen. Ich merke ganz oft, wie unterschiedlich Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen reagieren. Manche sind ganz zurückhaltend, wenn sie was sagen. Andere sind sehr offen und aufgeschlossen. Die sind ganz unterschiedlich sozialisiert und das ist ja eine Bereicherung, sich damit zu arrangieren und das wahrzunehmen. Das wird so, nach dem Feedback, was mir entgegengebracht wurde, sehr, sehr positiv aufgenommen. Aber man darf natürlich nicht die Augen davor verschließen, das wissen wir auch beide. mit den steigenden Anteilen von internationalen Studierenden steigen auch die Probleme. Ja, das ist doch klar. Probleme, die wir früher gar nicht kannten, kommen halt inzwischen ein bisschen häufiger vor. Ja, da gibt es schon ein paar junge Kerle, die haben im Hinblick auf den Umgang mit Frauen und auch Assistentinnen für unseren Geschmack abenteuerliche
Vorstellungen. Ja, etwas rückständige, sehr patriarchisch denkende Strukturen. Ist so. Und auch wir sind natürlich jetzt wieder als kleiner Hochschulstandort, alles auf einem Campus im ländlichen Raum, ohne Stadtstruktur drumherum, sind wir so ein Brennglas. Ne? Ja. Wenn da mal was ist, was jeden Tag in jeder Stadt dieser Welt passiert, und jeder Achse sagt, ja, ist halt so, finden wir nicht gut, soll auch so nicht sein. Und dann muss man mal auf die Finger hauen. Aber so ist die Wirklichkeit. Und bei uns, oh Gott, jetzt ist da die große Panik. Also das muss man, glaube ich, auch mal ein bisschen die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen. Und auch das sind jetzt ja keine Leute, mit denen man dann nicht mal sagen kann, pass mal auf, und hier ist die Grenze.
Absolut. Also, das ist ein Job, das gehört mit, finde ich, zu der dann weitergefassten Bildungsaufgabe dazu. Ja. Ja. Die kommen hierher, können hier für einen sehr, sehr, sehr fairen Preis studieren. Ja. Und viele wollen ja auch für immer womöglich in Deutschland oder in Europa bleiben. Aber dann müssen sie auch lernen, wie das hier funktioniert im Miteinander, ja, ohne anzuecken. Und das gehört ein bisschen dazu. Ja.
Ja, und ich glaube, dieser Duktus, auch den gibt es ja immer schon. Das war, als diese Gastarbeiterwellen dann in den 60er, 70er Jahren hier nach Deutschland kamen, aus der Türkei, aus Italien, aus Griechenland. Diese ganzen Sprüche waren ja immer die gleichen. Also wenn du noch so Ekel Alfred damals aus dem ersten deutschen Fernsehen gesehen hast, ne, wenn der da rumgezetert hat in seiner Art und Weise, aber das war damals schon ein Spiegel der Gesellschaft, ist es heute auch. Deswegen, ich glaube, auch das muss man nicht übertreiben, denn vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu diesen Statistiken zu den Ergebnissen von der Bertelsmann Stiftung. Was ich da wirklich sehr positiv finde, die haben oder wurden gefragt, die Jugendlichen, wie sie da zu der Aussage stehen, ich habe das Recht, meine Meinung klar und deutlich zu sagen. Da sagen über 70%, also abgetrennter nach Bildungsstand, sagen aber, ja, das kann ich. Es ist überhaupt kein Problem. Da stimme ich voll und ganz zu.
Das ist gut.
Das heißt also, diese demokratischen Grundstrukturen, die haben sich so manifestiert, klar, ne? Also da gibt es dann Segmente in unterschiedlichen Parteigruppen, die da eher anders agieren, aber dennoch haben die ein sehr gutes Gespür dafür, dass sie eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern ganz allgemein, in einem Land wohnen, in dem es ihnen gut geht, aber das mit Sorge betrachten.
Ja, und das dann, kommt eben jetzt hoch.
Genau, das kommt jetzt hoch. Genau, ne, das war das, was wir gerade kurz angetriggert haben, aber noch nicht weiter ausgeführt haben, dass die Volksparteien, ist glaube ich auch mittlerweile der falsche Begriff so ein bisschen, aber dass die etablierten Parteien, die jetzt auch gerade im Bundestag sitzen, offensichtlich alle keine Lösung haben, um diese Bevölkerungsschicht anzusprechen und eher Politik machen, die nicht für die junge Generation ist. Und die suchen sich dann einfach neue Lösungen.
Genau, das ist das Problem. Genau.
Früher war klar, wenn der Vater CDU wählt, wählt die Frau CDU. Und wenn der Sohnemann wahlberechtigt wird, wählt er auch die CDU. So, Bums. Ne? Dann bleiben wir mal in diesem Bild. Also, wahrscheinlich auch polemisches Vorurteil. Sie ist ja nun mal geheim, aber du weißt, was ich meine. Du lachst, ja, ist klar. Aber ich glaube, dass und auch die Kleinstparteien, die natürlich auch bei der Europawahl ja nochmal eine ganz andere Bedeutung haben, weil es die 5%-Hürde ja nicht gibt, sodass man dann sagt, ja, damit ist meine Stimme für so eine Kleinpartei weniger verschenkt, als man vielleicht das Gefühl hat bei der Bundestagswahl. Denn wenn ich da die Stimme einer Kleinstpartei gebe,
dann ist sie vielleicht
die weg. Ist ja im Zweifelsfall verloren. Ne? Die ist auch weg, wenn die nicht diese 5%-Hürde schaffen oder dann über Überhangmandate und alles so weiter dann doch in den Bundestag einziehen. Das ist vielleicht so ein bisschen der Grund, warum man bei der Europawahl etwas freier wählt. Also könnte ich mir vorstellen, ohne dass ich jetzt belegen könnte, da habe ich jetzt tatsächlich mal keine Zahlen zu. Aber die anderen sind ja schon deutlich, man sieht das hier bei den Stimmanteilen, ne? Also 28% bei den unter 25-Jährigen haben andere Parteien gewählt, 6% bei der Generation 60 und älter.
Das ist total.
Da wählt man noch CDU oder SPD.
Das ist eklatant, ja. Und das muss uns allen, wir sind ja auch die Alten, das muss uns auch irgendwas sagen, ja.
Ja.
Und ich finde es fatal, wenn ich dann am nächsten Morgen die Schlagzeilen oder Interviews oder auch am Wahlabend noch, da stehen dann die Leute da und erbosen sich über die Wahlergebnisse der AfD und antidemokratisch und wie kann das alles nur passieren, ja. Ich habe gesagt, ey Leute, greift euch mal bitte an die Nase und fragt nicht und schreit nicht Verrat, Verrat, wie konnte das passieren, sondern sagt, wie konnte das passieren, haben wir vielleicht in der Suppe mitgerührt. Ja? Was haben wir denn eigentlich falsch gemacht, dass nicht wir die Stimmen bekommen haben, sondern die anderen. Ja? Und ganz ehrlich, das finde ich auch immer lustig, wenn ich das dann sehe. Manche haben wahrscheinlich noch nicht so richtig verstanden, was es nochmal genau dieses demokratische Konzept ist, weil man muss ja die Leute, ob es einem gefällt oder nicht, auch die ganzen Leute in Ostdeutschland, die muss man ja bitte mal ernst nehmen und sagen, okay, das ist Demokratie, ihr durftet bestimmen, der Volk ist der Souverän. Und das hat man dann vielleicht auch hinzunehmen. Man kann natürlich dran arbeiten, irgendwie, dass die wieder andere Ufer erreichen oder wieder später mal SPD, Grüne, CDU, wen auch immer wählen, ja. Aber es hilft nichts, Verrat, Verrat zu rufen. Da muss man mal zeigen, dass man es besser kann, bessere Lösungen hat und gute Ideen.
Genau, ja, also da ist jetzt auch, ich denke, dieser Wechsel ist ganz eklatant. Denn wenn man sich mal die Verteilung, wir bleiben bei den Zahlenspielereien, du merkst das.
Ist gut.
Aber ich glaube, um das mal zu trennen, immer von diesem gefühlten, von den gefühlten Wahrheiten, die dann auch in der Presse oder im Fernsehen dargestellt werden, sondern wenn man das über Zahlen hinterlegt. Also die Grünen haben bei den 16- bis 24-Jährigen haben die 23% verloren. Währenddessen über alle Alterskohorten nur 9%. Das ist ja also.
Das ist eine Watsche.
So, und umgekehrt die AfD, um jetzt mal dann die beiden Ränder im parlamentarischen Spektrum mal zu betrachten, die haben bei den Jungwählerinnen und Wählern 11% dazu gewonnen, währenddessen sie nur 5% bei allen Wählergruppen gewonnen haben. Also, die haben offensichtlich erstmal in ihrer Message es geschafft, dort zu punkten. Gut, das Bündnis Sahra Wagenknecht ist ja so ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil es da keine Referenzwerte gibt. Aber auch die CDU, CSU, auch die hat 5% gewonnen. Das heißt, der größte Zuwachs ist tatsächlich in dieser untersten Kohorte und bei der Kohorte 45 bis 59, also unsere Generation quasi. Also von daher scheint dann auch eine Union offensichtlich in der Lage zu sein, zumindest ein bisschen der Jugend eine Zukunft zu offerieren, zu sagen, pass mal auf, ein paar Treffer haben wir gelandet, was die Themen angeht. Ob das dann jetzt auch, wie das umgesetzt wird, ist dann immer eine ganz andere Frage. Und wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl. Da kommt dann die Wahrheit in Anführungszeichen wirklich auf den Tisch.
Ja,
weil wir dann das Parlament ja komplett. Also das ist, glaube ich, aber das ist das, was man sieht. Also die Jugend ist weder uninformiert noch dumm, sondern die haben ein sehr feines Gefühl dafür, was passiert. Und die machen sich wirklich Sorgen, die ja, also nicht adressiert werden. Ich weiß ja nicht, wie das dann in den Elternhäusern ist, wie dann da der Austausch stattfindet, ob da auch das mal, wie du es jetzt als Beispiel hast, das Thema übrigens bei meiner Tochter ist das noch nicht so weit, aber weil die da noch gar nicht als Unterstufenschülerin dieses politische Spiel verinnerlicht hat. Aber es durfte jetzt ja auch 16-Jährige wählen bei der Europawahl. Das ist aber Bundestagswahl nicht so.
Das ist nur bei der Europawahl, ja.
Genau, das heißt, die jetzt 16 sind, dürfen nächstes Jahr gar nicht.
Und bei Kommunalwahlen wählen doch, glaube ich, auch, oder? Können die nicht auch bei Kommunalwahlen wählen?
Ja, genau. Ja. Aber das, auch da gab es jetzt ja also schon auch deutliche Verschiebungen, aber die sind nicht so stark gewesen. Interessant war tatsächlich auch bei der Europawahl, dass tatsächlich die Bundespolitik das die Wahlentscheidung stärker beeinflusst hat als die Europapolitik. Mhm. Also auch das ist jetzt, glaube ich, ein Thema, auch das muss man trennen. Ich glaube, das kriegen ja die Wählergruppen alle ganz gut hin, wenn du am gleichen Tag Kommunalwahlen und was ich Landtagswahlen hast oder Bundestagswahlen gibt es ja manchmal, das zu trennen, ne, dass du da nicht die gleichen Ergebnisse hast. Aber deswegen versucht man das ja so ein bisschen zu entzerren, damit das Wahlergebnis nicht von höheren Ebenen dann irgendwie beeinflusst wird. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man der Jugend jetzt nicht sagt, pass mal auf, ihr seid alle doof und habt eh keine Ahnung, lasst die alten weißen Männer mal machen, sondern das ernster macht und dann auch wirklich Politik für die Jugend. Und Politik heißt dann auch nicht nur sagen, das machen wir und wenn man dann gewählt ist, es zu lassen, sondern dann muss man halt auch mal liefern, um sich dann in einigen Jahren daran messen zu lassen.
Ja.
Und das hat halt offensichtlich in der Bundespolitik mit unserer aktuellen Regierung nicht so gut geklappt, denn auch die anderen beiden Parteien, aber die FDP hat jetzt nicht so viel verloren, aber die ist halt auf niedrigem Niveau und die SPD hat ja auch ordentlich einigermaßen gut Federn gelassen. Also das heißt, man erkennt, die Jugend ist nicht zufrieden, wie mit ihren Problemen umgegangen wird und mit ihren Sorgen.
Genau.
Das ist also dann der Appell an alle Verantwortlichen. Ich meine, ist auch nicht so einfach zu sagen, na gut, jetzt haben wir hier die Lösung. Ne? Also wir haben ja große Probleme, machen wir uns nichts vor. Die haben wir jetzt ja auch schon hier mehrfach diskutiert. Ne? Also wenn du siehst, wie die Infrastruktur in den Schulen aussieht, da würde ich als Schüler auch sagen, repariert mir mal meine Schulklos oder so. Also um auch da wieder so ein Stammtischbeispiel jetzt am Ende zu bringen.
Absolut. Ja.
Ich meine, du hast ja den internationalen Vergleich. Du siehst ja, wie es in anderen Ländern in den Bildungssystemen laufen kann. Auch das läuft gut oder schlecht. Ne?
Ja, da läuft auch nicht alles brillant. Ja, aber da gibt es auch Probleme. Aber ich glaube, in Deutschland, das habe ich ja auch schon mehrmals hier gesagt, wir sind halt leider nicht mehr von dabei. Ja, so einfach ist das.
Ja, ist so. Also ich kriege es immer so ein bisschen mit meiner Frau mit, wie es dann in Luxemburg läuft, an der Uni oder auch da in dem Schulsystem. Das ist das ist anders gestrickt als das Deutsche. Das ist eher das Französische angegliedert. Also da gehst du halt bis einschließlich zur 6. Klasse in die Grundschule. Geht aber schon in der 4. Mit 4 Jahren los. Also Kindergarten ist dann schon so eine Art Vorgrundschule. Und da bist du 6. Klasse. Und erst mit der 7. Klasse gehst du dann auf die weiterführende Schule. Also etwas anderes System. Vorteile, Nachteile und so weiter. Ist egal. Aber da sehe ich halt auch, wie das da läuft. Die machen Dinge gut. Das ist ja nochmal ein deutlich reicheres Land als Deutschland. Aber auch die haben ihre strukturellen Probleme. Auch da läuft vieles, wo ich sagen muss, oh, in dem Zusammenhang ist es bei uns auch wirklich gut oder sogar besser als in Luxemburg. Ohne dass man es jetzt direkt verallgemeinern kann. Aber ja, wir haben es ja schon mehrfach thematisiert. Ne? Also es ist im Moment eine schwierige Zeit und die Zukunft, also es wird erst noch mal eine härtere Zeit werden, bis wir da aus diesem Tal der Tränen rauskommen. Wobei ich dennoch der Meinung bin, also wir als Hochtechnologieland, wir können das schaffen, wenn man da mal Schritt für Schritt die richtigen Entscheidungen trifft und die richtigen Reformen anpackt und sich dann nicht mit Gender verboten und ich weiß nicht, was für populistische Themen da gerne aufgegriffen werden, weil die vielleicht mal ein Meinungsbild drehen. Ne? Genau. Ich denke an das rosa Trikot der deutschen Nationalmannschaft.
Die Diskussion, also.
Ja, also ganz ehrlich, das ist
Als ob wir keine anderen Sorgen hätten, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, und die Verkaufszahlen zeigen, ja, das ist ein sehr beliebtes Trikot. Ne? Also von daher offensichtlich ist es ja sehr integrativ, alles richtig gemacht. Auch die Diskussion, ob jetzt Adidas oder Nike der Hauptsponsor ist oder der Trikotsponsor. Jo, Leute, also das ist so funktioniert Marktwirtschaft. Und löst doch mal die Probleme, die wir wirklich haben. Und aber vielleicht gibt es ja dann so einen Schwung. Es ist ja eigentlich, früher war es ja immer so, da war ja Weltmeisterschaft und im gleichen Jahr dann die Bundestagswahl. Und es war dann so, wenn die deutsche Nationalmannschaft erfolgreich war, ist dann auch die regierende Partei gestärkt aus der Bundestagswahl hervorgegangen.
Du weißt, wie wenig fußballaffin ich bin.
Man merkt einfach die Bedeutung des Fußballs in allen Lebenslagen. Du musst da einfach doch nochmal den Zugang finden.
Mein Leben lang habe ich da das Allerrelevanteste scheinbar verpasst.
Ja. Einfach völlig ignoriert. Ja, das ist, siehst du, musst du nochmal nacharbeiten. Mach mal einen Fußball-Podcast draus.
Kann ich da nicht so viel sagen, ja. Ich habe mal, am Rand, da habe ich selber noch studiert, da hatte ich schon auf einer Party, das war auch irgendwie eine Weltmeisterschaft, irgendwas Party, waren wir zum Grillen und ich hatte schon womöglich das ein oder andere Bierchen jetzt zu viel getrunken und hatte dann total Lust, das Spiel zu kommentieren. Also ohne, wie du weißt, jegliches Wissen. Ja.
Verstehe.
Nur immer von perfekten Pässen geschwärmt und warum der da nicht rangeht und habe dann wirklich alles kommentiert und war da sehr lustig und locker drauf, bis mir jemand Schläger angedroht hat.
Ja, das kann ich sogar als jemand mit einem, also aus meiner persönlichen Sicht, sehr hohen Fußball-Sachverstand sagen, das kann ich voll verstehen, wenn da so eine Quasselbacke ist, die überhaupt keine Ahnung hat und die passive Abseitsregel halt noch nicht mit Bierflaschen nachstellen kann, da muss ich sagen, dann ist man auch einfach raus und geht dann an den Tisch, wo über, ich weiß nicht, Hallenheimer gesprochen wird. Genau. Aber ich glaube, wir haben das Thema mal so ein bisschen angerissen. Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Vor allem muss man auch wirklich aufpassen, wie man das darstellt, ohne dass das jetzt auch direkt in die populistische Bahn gelenkt wird. Aber ich denke, und das werden wir dann auch weiter verfolgen, weil wir nun mal Hochschullehrer sind, mit jungen Menschen zu tun haben aus dem In- und Ausland. Man muss das im Blick behalten, aber man sollte die jungen Menschen nicht unterschätzen, sondern wirklich ernst nehmen. Und das passiert offensichtlich im Moment nicht.
Genau. Und darüber, aber über, dass man das jetzt sieht, freue ich mich eigentlich. Das sind nicht, mir ist alles wurscht egal Typen, sondern da ist eine Generation, die offensichtlich eine Meinung hat, was zu sagen hat, das auch äußern will. Und das ist ja was Positives. So sehe ich das jetzt mal ganz optimistisch. Und über die Entwicklung am Campus freue ich mich eher, dass es so viele Ausländer dort gibt und internationale Studierende. Und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg und nicht auf dem Holzweg.
Genau, also wenn das Feedback der Studierenden so ist, ich will das bei meinen auch noch mal machen, da bin ich noch nicht zugekommen, aber ich will die auch mal fragen. Aber ich habe auch da das Gefühl, die sind da eigentlich offen und das kann ja auch Bock mal, was das Beispiel der Europameisterschaft, die kann ja wirklich verbinden. Das macht ja Bock, wenn du dann mit den anderen zusammen im Trikot sitzt und Fußball gucken kannst. Ja. Und dann schlagen sich die einen dann auf die Seite der Deutschen und die anderen auf die Seite der Spanier, Italiener, Franzosen. Das ist doch völkerverbindend. Aber jetzt so gut mit Fußball. Ich glaube, wir haben es soweit, Christian. Vielen Dank, dass du dabei warst.
Und sehr gern, wie immer.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald. Ja, vielen Dank an Christian, dass er wieder mit dabei war. Nächste Woche möchte ich den Blick mal auf das Thema Energiespeicher richten, denn da haben wir einige interessante, sehr positive und interessante Entwicklungen weltweit. Die Preise sinken und tatsächlich kommt der Ausbau von großen Batteriespeichern voran, insbesondere im Ausland, aber auch in Deutschland. Das gucken wir uns in der nächsten Woche mal etwas genauer an und in 2 Wochen geht es dann weiter mit Christian Kamlott. Thema wird es da sein, wie müssten eigentlich moderne Studiengänge aussehen, die attraktiv sind für Studierende oder Studieninteressierte. Das machen wir dann in 2 Wochen wieder mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.